Hi, Martin hier. Folge 6 von Expedition Investment. Und heute, da geht's um Kryptowährung. Habt ihr bestimmt schon mal gehört? Also etwa Bitcoin und so. Und dazu sprechen wir wieder mit verschiedenen ExpertInnen. Zum Beispiel Mirko Rexig von Bitcoin to go.
Ich glaube aber, wer auf die Zukunft setzen will, setzt eher auf digitales Gold. Wer auf die Gegenwart setzen will, der setzt auf normales Gold.
Oder Miss Krypto, alias Dr. Stefanie Morgenroth.
Das ist einfach für mich einfach eine neue Ära der Anlagenklasse. Und insofern lohnt es sich, sich noch tiefer mit Kryptowährungen in der Zukunft auseinanderzusetzen.
Beim Buzzword neue Anlageklasse gehen nicht nur bei professionellen Anlegern, sondern auch bei privaten Investoren ganz schnell die Lauscher nach oben. Ist ja klar, was neu ist und sich dann bewährt, da wollen viele dabei sein. Ob das auch für Kryptowährung gilt, das werden wir heute herausfinden.
Ja, außerdem wollen wir für euch die wichtigsten Fragen klären, zum Beispiel, was sollte man tun und was sollte man möglichst lassen, wenn es um Kryptowährung geht.
Und wie viel Prozent sollten Kryptowährungen im Portfolio einnehmen?
Und was hat das alles mit der Blockchain-Technologie zu tun, von der ihr sicherlich auch schon oft gehört habt?
Und warum sollte man über sogenannte Meme-Coins vielleicht lieber zweimal nachdenken? Alles klar, Martin. Bereit für ein bisschen Kryptomania?
Auf jeden Fall. Folge 6 von Expedition Investment, Krypto-Investments, wie man sich Bitcoin und Co. einfach und sicher ins Depot holt. Auf geht's!
Martin, was weißt du denn schon so über Krypto?
Ein bisschen was, aber lustig vielleicht, als ich vor ein paar Jahren zum ersten Mal davon gehört habe, musste ich spontan an sowas wie Kryptonit denken. Weiß jetzt gar nicht genau warum.
Du weißt, woher das stammt, Kryptonit?
Natürlich nicht, liebe Wirte.
Das ist der meistens grüne, funkelnde Stein aus den Superman-Filmen und Comics. Okay, dann hole ich da jetzt mal ein kleines bisschen aus zu einem Exkurs ins DC-Universum. Superman stammt ja vom Planeten Krypton. Und Kryptonit hat dort seinen Ursprung. Doch für die Bewohner und damit auch Superman ist dies maximal schädlich. Seine Feinde, zum Beispiel Lex Luthor, setzen es deshalb gegen ihn ein.
Okay, Birte, herzlichen Dank für den Exkurs. Meine Allgemeinbildung, die wächst hier in dem Podcast auch. Aber sag noch mal ganz kurz, was hat das jetzt Kryptonit mit dem Wort Krypto zu tun?
Nix. Zumindest habe ich da keinen Zusammenhang gefunden.
Wow! This is worthless.
Ich habe das mal nachgeschaut und Krypto kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet auf Deutsch sowas wie verstecken oder schützen. Denn bei Kryptowährungen wird eine Verschlüsselungstechnik verwendet. Aber dazu später mehr. Ich finde es allerdings schon lustig, dass beides so ähnlich klingt. Denn Kryptonit hat ja, zumindest aus Sicht von Superman, einen schlechten Ruf oder eine schlechte Wirkung.
Und wenn auch du so sagst, ja.
Und auch Kryptowährungen tauchen oft in Negativschlagzeilen auf. Ich erinnere mich etwa an die Geschichte vom Gründer der Kryptobörse FTX.
Ah, Sam Bankman-Fried. Ja, über den habe ich sogar mal was gemacht für einen Podcast, ja.
Genau, dieser Sam Bankman-Fried, der sitzt wegen Betrugs die nächsten 25 Jahre im Gefängnis, weil er Kundengelder in Milliardenhöhe veruntreut hat. Ist jetzt nicht unbedingt die beste Eigenwerbung für eine neue Anlageklasse, obwohl es hierbei eigentlich um eine Handelsplattform für diese Anlageklasse ging.
Ja, und war da nicht auch was mit Binance?
Ja, richtig. Die Kryptobörse musste eine Strafe von 4,3 Milliarden US-Dollar zahlen.
Wow.
Der Gründer muss außerdem das Unternehmen für 3 Jahre verlassen und zusätzlich 50 Millionen US-Dollar Strafe zahlen, wegen Verstößen gegen Geldwäsche und Sanktionsgesetze.
30-year-old Sam Bankman-Fried has been arrested in the Bahamas on multiple charges of fraud related to his crypto exchange FTX.
Aber wir wollen uns ja heute auch mit den Argumenten für Kryptowährung beschäftigen. Lass uns dafür kurz mal auf die Ursprünge von Kryptowährungen schauen. Nehmen wir die berühmteste, nämlich Bitcoin, als Beispiel. Kryptowährungen entstanden aus dem Bedürfnis nach einer dezentralen digitalen Währung, die unabhängig von traditionellen Finanzinstitutionen und staatlicher Kontrolle funktioniert. Der Beginn dieser Bewegung wurde durch die Veröffentlichung eines White Papers von einer Person oder Gruppe unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto im Jahr 2008 markiert. Dieses White Paper beschrieb Bitcoin, eine digitale Währung basierend auf der Blockchain-Technologie, die Transaktionen in einem dezentralen Netzwerk ermöglicht. Die erste Bitcoin-Transaktion fand 2009 statt. Und seitdem hat sich die Technologie weiterentwickelt, was zur Entstehung zahlreicher weiterer Kryptowährungen geführt hat. Eine weitere Idee? Satoshi Nakamoto wollte Bitcoin als Zahlungssystem etablieren, als sogenanntes Peer-to-Peer Electronic Cash System. Fun Fact, bis heute ist nicht bekannt, wer hinter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto steckt.
Ja krass, mir fällt jetzt gerade erst auf, dass du gerade 2009 gesagt hast, dann ist Bitcoin ja gar nicht mehr so neu, wie ich dachte. Interessant. Birte, kannst du uns vielleicht oder mir einen Gefallen tun und einen schnellen Crashkurs mit mir machen, also dass du mir mal einen Überblick über die wichtigsten Begriffe nochmal gibst und was die bedeuten?
Gerne.
Ja, das ist die Werte, die ich kenne.
Erstens.
Bitcoin
ist die älteste Kryptowährung und auch die bekannteste sowie die am weitesten verbreitete. Zweitens.
Altcoin
ist die Abkürzung für Alternative Coin. Damit kann jede andere Kryptowährung bezeichnet werden, die nicht Bitcoin ist. Drittens.
Miner.
Miner sind Leute, die mit ihren Computern neue Bitcoins oder andere Kryptowährungen schürfen. Dafür lösen sie schwierige mathematische Aufgaben. Der schnellste Rechner gewinnt und erhält die Belohnung in Form eines Coins. Durch das Lösen der Aufgabe werden zuvor verschlüsselte Transaktionen im Netzwerk freigegeben. Das Verfahren wird auch als Proof of Work bezeichnet. Viertens.
Wallet.
Ein Wallet ist eine digitale Geldbörse, in der du deine Kryptowährung aufbewahrst. Es kann eine App auf deinem Handy oder ein spezielles Gerät sein. Wie ein Portemonnaie für dein Bargeld, aber digital für deine Kryptowährung. Fünftens.
Halving.
Halving ist ein Ereignis, bei dem die Belohnung für Miner von Bitcoins halbiert wird. Das passiert in regelmäßigen und festgelegten Abständen. Dadurch gelangen immer weniger Bitcoins in Umlauf. Denn Bitcoins wurden so konzipiert, dass nur eine begrenzte Anzahl davon erstellt werden kann. Das soll vor Inflation schützen. Und das gibt es auch bei anderen Kryptowährungen.
Bitte, voll nett von dir. Ich fühle mich jetzt fast ein bisschen fürchterlich, wenn ich dich jetzt noch frage, was ist mit dem Begriff Blockchain?
Keine Sorge, dazu kommen wir noch gleich ausführlich. Jetzt aber erstmal ein kleiner Break mit kurzen Infos zu Morgenfund und Xtrackers, den beiden Sponsoren der Expedition Investment. Xtrackers ist die globale Plattform für ETF- und ETC-Lösungen der DWS und in diesem Bereich der größte deutsche Anbieter. Xtrackers bietet dir kosteneffiziente Produktlösungen, die sämtliche Märkte, Anlageklassen und Regionen umfassen. Vor kurzem hat Xtrackers Krypto-ETCs an den Markt gebracht. Über die neuen Bitcoin- und Ethereum-ETCs kannst du einfach, kostengünstig und transparent in den Kryptomarkt einsteigen. Und damit du dich auch außerhalb dieses Podcasts umfassend zu den Chancen und Risiken von Anlagen in Krypto-ETCs informieren kannst, findest du auf xtrackers.de jede Menge Wissenswertes zu dieser spannenden jungen Anlageklasse. Also mir geht es ja immer so, wenn ich auf neue Themen stoße und was lerne, dann gehen mir auch ganz viele Fragen durch den Kopf, die ich dann möglichst schnell beantwortet haben möchte. Wenn es dir ähnlich geht, dann sei auf jeden Fall am 30. September um 18 Uhr bei der Live-Session zum Abschluss der zweiten Staffel von Expedition Investment dabei. Das Besondere, wir haben die ExpertInnen von Xtrackers und Morgenfund bei uns im Studio. Du kannst sie direkt mit deinen Fragen zum Thema Vermögensaufbau löchern, beziehungsweise diese auch gerne vorher einreichen. In den Shownotes findest du die Links zu Xtrackers und Morgenfund und zur Anmeldung für die Live-Session. Bitte bedenke immer, Investitionen unterliegen Risiken. Bei dem gerade gehörten Beitrag handelt es sich um eine Werbemitteilung, herausgegeben von der DWS International GmbH und der Morgenfund GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main. Und jetzt geht's auch schon weiter mit dem Podcast. Wir wollten von Mirko Rexig wissen, wie erklärt man Kryptowährung jemandem, der noch nie davon gehört hat?
Mit einfachen Worten würde ich heute sogar wirklich sagen, es ist eine neue Asset-Klasse, eine neue Anlageklasse, weil viele es tatsächlich auch als Anlage wahrnehmen. Wir sprechen immer wieder über Kryptowährung. Für mich eigentlich Bitcoin auch die einzige Währung oder digitale Währung, die diesen Use Case auch wirklich erfüllen kann. Letzten Endes spricht man also von einem digitalen Geld, das dezentral funktioniert, anders als eben von Zentralbanken ausgegebenes Geld frei für alle. Wie es dann im Detail funktioniert, da höre ich meist auf, weil die schalten die meisten dann noch ab.
Ja, das ist doch schon mal eine total hilfreiche Einordnung. Aber bevor wir weiter einsteigen, die Story damit Sam Bankman-Fried, die war ja kein Einzelfall. Kryptowährungen haben immer noch einen ziemlich schlechten Ruf. Also woran liegt das denn?
Ja, das stimmt, das mit dem schlechten Ruf. Vorwürfe sind unter anderem, dadurch, dass sie verschlüsselt sind, können Kryptowährungen auch zur Geldwäsche oder für andere illegale Aktivitäten genutzt werden. Oder für Betrügereien, das dann eher mit Altcoins. Außerdem sind bzw. waren die Kursschwankungen teilweise extrem. Und es wird sich die Frage gestellt, ob Kryptos überhaupt als sicheres Bezahlungssystem taugen.
Ja, okay. Aber da muss man sich natürlich fragen, ob die sich auch als gutes Geldwäschetool eignen. Aber gut, auf jeden Fall können wir sagen, Krypto hat so ein gewisses Imageproblem, oder nicht?
Kryptowährungen sind risikoreiche Assets und Investoren sollten sich auf jeden Fall dem bewusst sein. Die gute Nachricht ist aber, dass in den letzten Jahren die hohe Volatilität von einigen der großen Kryptowährungen, wie zum Beispiel Bitcoin und Ether, zurückgegangen ist. Diesen Rückgang kann man auf verschiedene Treiber zurückführen. Wir sehen zum einen eine zunehmende Institutionalisierung des Kryptomarktes, also dass große institutionelle Marktteilnehmer anfangen, Kryptowährungen in ihr Produktportfolio, in ihre Service-Offering zu integrieren.
Das war gerade Barbara Schlüter. Sie ist Expertin für Kryptowährung und arbeitet bei Xtrackers, einem der Sponsoren von Expedition Investment. Hören wir dazu aber auch noch mal kurz von Miss Krypto.
Ich denke, viele assoziieren noch von den Anfängen, von den rudimentären Wurzeln von Krypto einfach diese Anfänge und dezentral und Geld ist sofort weg im Internet und ich finde meine Coins wieder, oh Gott, was soll ich tun? Da bewegen wir uns immer mehr weg. Wir merken ein zunehmendes Interesse auch in Europa und immer mehr Menschen wollen sich mit Krypto und Bitcoin auch auseinandersetzen und verstehen, aha, okay, da steckt mehr dahinter. Das ist nicht mehr so verstaubt und Krypto, sondern ich kann da direkt partizipieren.
Die Schwankung ist natürlich immer noch vorhanden. Gerade wenn wir jetzt groß über Kryptowährungen sprechen, also alle Assets, die im Kryptobereich unterwegs sind, dann haben wir teilweise auch Werte dabei, die sind heute cool, morgen sind sie nicht mehr so cool. Memecoins ist ein gutes Beispiel dafür, dass es auch viel im Kryptosektor gibt, was wir tatsächlich nicht brauchen.
You can get rich with crypto. It is possible.
Ja, Memecoins, davon habe ich schon mal gehört, müssten wir aber wahrscheinlich auch noch mal etwas genauer erklären.
Als Memecoins werden Kryptowährungen bezeichnet, die keine wirkliche Funktion haben, sondern mehr oder weniger nur als Gimmick auf den Markt gebracht wurden. Größtenteils in der Hoffnung, dass Kaufinteressenten gefunden werden, die den Kurs dann spekulativ in die Höhe treiben. Sie werden oft auch von populären Internet-Memes oder Ähnlichem beeinflusst. Da sie, wie schon gerade gesagt, oft keine echten Anwendungsfälle oder langfristigen Perspektiven haben, sind sie auch sehr anfällig für plötzliche Abstürze und können für Investoren hohe Verluste verursachen.
Ah ja, okay. Kannst du da mal ein paar Beispiele nennen für solche Meme-Coins?
Einige der bekanntesten Beispiele sind Dogecoin und Shiba Inu. Viele Meme-Coins tauchen schnell auf und können genauso schnell wieder in der Bedeutungslosigkeit verschwinden, besonders wenn das anfängliche Interesse nachlässt.
Meme-Coins entstehen hunderte am Tag. Die Wahrscheinlichkeit, dass der, den du heute kaufst, morgen null ist, ist sehr, sehr hoch. Es gibt welche, die werden dann mehr wert. Es ist eigentlich das Gleiche wie bei Meme-Stocks, also Meme-Aktien, nur mit dem Unterschied, da stehen ja in Anführungsstrichen echte Unternehmen dahinter. GameStop ist ein Beispiel, es gibt echte Geschäfte, so das macht das greifbarer. Trotzdem ist es ein Spielball von irgendwelchen Investoren, die sich einen Spaß daraus machen, die Kurse hoch und runter zu schießen. Bei Memes ist es wenigstens insofern ehrlich, es ist von Anfang an ein Spaß. Für jeden ist klar, es ist von Anfang an ein Gamble. Und da eben viele zockaffine Leute in der Kryptoszene unterwegs sind, sind Meme-Coins und werden Meme-Coins immer ein Thema bleiben. Es ist was für die Glücksritter, die Spaß haben. Für mich und jetzt langfristigen Vermögensaufbau ist es eher nichts.
Ja, wir wollten von Mirko auch wissen, gibt es so etwas wie den klassischen Krypto-Investor?
Zum Glück kann man die gar nicht charakterisieren. Ich sehe das auch an den demografischen Daten hier, zum Beispiel auf meinem YouTube-Kanal oder auf meiner Website. Es ist wirklich aus jeder Altersklasse, geschlechtsneutral, Herkunft, Jobs. Wir machen auch regelmäßig Umfragen. Ich gehe manchmal in die Stadt und frage die Leute einfach, kennst du Bitcoin oder nicht? Und da kommen wirklich alle bunten Leute zusammen. Also es ist total schön zu sehen, dass sich für diese Anlageklasse so viele verschiedene Leute interessieren. Von daher gibt es nicht den klassischen Investor.
Also Bitcoin als Mainstream-Lösung für jedermann, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, oder doch?
Ich muss trotzdem sagen, wenn man dann tiefer in den Kryptosektor reingeht, trifft man schon eher diejenigen, die mit dem Messer zwischen den Zähnen investieren und wirklich sagen, ich will jetzt alles oder nichts, möglichst schnell irgendwie Gewinne generieren. Das sind aber auch diejenigen, die dann oft in die falsche Richtung fahren. Also ich glaube, ein passiver Ansatz kann mit Krypto funktionieren, mit Bitcoin ETH, wenn man das einfach sich beilegen will im Portfolio, 5-10%. So machen das große institutionelle Anleger auch nicht anders. Von daher, das wäre eine Möglichkeit. Die aktiv sind, da gibt es unbegrenzte Möglichkeiten im Kryptosektor. Aber da, ich sag mal, da braucht man wirklich starke Nerven.
Martin, wie du gelernt hast, solltest du ja nicht alles auf eine Karte setzen. Hm. Aber ein bisschen Risiko darf es doch sein, oder?
Naja, also ja, vielleicht schon, aber...
Insgesamt sind Kryptowährungen eine sehr dynamische und risikoreiche Assetklasse. In den letzten Jahren ist diese Assetklasse stark gewachsen. Wenn man sich jetzt einmal auf Bitcoin und Ether konzentriert, also die zwei größten Kryptowährungen, dann zeigen die empirischen Daten, dass in den letzten Jahren sich der Preis dieser beiden Kryptowährungen vervielfacht hat, bei einem gleichzeitig hohen Risiko, einer hohen Volatilität, die zwar in den letzten Jahren etwas zurückgegangen ist, aber insgesamt immer noch absolut sehr hoch ist.
Ich muss sagen, so richtig überzeugt bin ich noch nicht. Wenn ich höre, hohes Risiko, hohe Volatilität, dann frage ich mich, was ist denn eigentlich das Argument pro Kryptowährung?
Ja, also da gibt es verschiedene Argumente. Man muss auch wirklich so ein bisschen bedenken, Wenn ich von Kryptowährung-Investment spreche, rede ich jetzt nur von Bitcoin, rede ich vom Kryptomarkt allgemein. Also meine persönliche Investment-Hypothese bei Krypto war immer die, dass ich sage, dass durch die Blockchain-Technologie wir es überhaupt das erste Mal ermöglicht haben, digitale Werte einzigartig zu machen.
Okay, dann ist jetzt der Moment gekommen, um einmal kurz auf die Pause-Taste zu drücken. Hatte ich ja eben schon nachgefragt, Blockchain-Technologie. Oft schon gehört, noch nicht richtig verstanden. Was war das noch gleich? Birte, jetzt dein Einsatz.
In meinem Block sind Paras geschoben. 14. Stock liegt noch auf dem Boden.
Der Grundgedanke dahinter ist, eine digitale Datei fälschungssicher zu machen. Kurz gesagt ist die Blockchain-Technologie eine bestimmte Art der Datenbankorganisation in sogenannten Transaktionsblöcken, die in einer langen Kette hintereinander angeordnet und auf diese Weise fälschungssicher sind.
Ganz interessant und etwas länger und anders erklärt?
Die Blockchain-Technologie kannst du dir wie ein digitales Buch vorstellen, das alle Transaktionen einer Kryptowährung festhält. Dieses Buch wird auf vielen Computern gleichzeitig gespeichert und aktualisiert, sodass alle immer die gleiche Version haben. Jede neue Transaktion wird in einem Block zusammengefasst und an die Kette angehängt, daher der Name Blockchain. Eine Blockchain ist also dezentral organisiert. Und genau diese Technik macht es sehr schwer, die Daten zu ändern oder zu fälschen.
Du kannst einfach ohne Zwischenstationen, man sagt dazu ja dezentral, ohne eine Zwischeninstanz Geld von A nach B schicken oder auch Daten von A nach B schicken. Man kann alles austauschen und das innerhalb von Sekunden, also weltweit und 24/7. Also wenn man einfach nur mal bei dem Anwendungsfall einer einfachen Transaktion bleiben. Zahlungsmittel. Es ist einfach unglaublich, was Blockchain-Technologie leisten kann.
Ja, Miss Crypto ist ein richtiger Fan von der Technologie. Aber die Technologie ist ja das eine. Und da sich Miss Crypto so gut auskennt, wollte ich einmal von ihr konkret wissen, was sind denn die Nachteile von Krypto als Anlageklasse?
Je mehr ich diversifiziere und auch je weiter ich in Altcoins gehe, die zum Beispiel eine viel geringere Marktkapitalisierung haben, desto viel höher ist das Risiko, dass in einem halben Jahr das ganze Portfolio auch mal ganz anders ausschaut. Also ich muss auch damit leben können, dass die Schwankung extrem hoch ist im eigenen Portfolio. Dementsprechend, je mehr ich an Kapital investiere, je mehr ich auch in andere, noch riskantere Projekte reingehe im Kryptobereich, desto mehr Zeit muss ich reinstecken. Also ich bin das schlechteste Beispiel, weil ich bin täglich in Krypto drin. Weiß ich, aber das schaffen viele nicht. Und aus dem Grunde gibt es heutzutage einfache Möglichkeiten, auch mit Sparplänen zu investieren, wo man sagt, okay, dann mache ich vielleicht nicht ganz so viel falsch mit regelmäßigen Käufen, auch nur von 1 bis 2 Kryptowährungen, dann lerne ich den Markt kennen und dann fange ich an, je nachdem, was mein Interesse ist, für was ich mich interessiere, da tiefer in den Space einzutauchen.
Wer mit dem Gedanken spielt, in Kryptowährungen zu investieren, sollte also zumindest ein bisschen Zeit und Geduld mitbringen, um sich eingehender mit den verschiedenen Werten zu beschäftigen.
Ja, ich stelle mir das so vor wie bei den anderen Anlageklassen, über die wir vorher schon gesprochen haben. Und da stellt sich mir natürlich jetzt auch die Frage, wie erkenne ich denn vielleicht relativ schnell einen seriösen Kryptowert?
Einen seriösen Kryptowert erkenne ich nicht im ersten Moment innerhalb von ein paar Minuten. Es gibt die größten Large Caps, an denen kann ich jetzt einfach mal so grob sagen, kann man sich orientieren. Das sind einfach Blockchain-Netzwerke, die es schon seit längerer Zeit gibt, mit einem Mehrwert dahinter, einer Lösung. Davon unterscheiden sich eben ganz klar Meme-Coins, die keinen Mehrwert haben, die nur für Spaß und Spiel sind. Also wenn es ein Name ist mit irgendeinem Hundelogo drauf, dann kann ich mir schon beim ersten Moment vielleicht so den Gedanken machen, okay, vielleicht ist das dann auch doch eher ein Meme-Coin, nicht ganz so seriös. Und alles Weitere ist dann wirklich ein Blick ins Detail.
Wer langfristig investieren will, sollte auf die Top-Assets setzen, die sich auch schon bewährt haben. Bitcoin, Ethereum an beiden voran. Und da ist man eigentlich im Kryptosektor schon bestmöglich diversifiziert, wenn man die beiden hat.
Also gut, diese Einschätzung ist natürlich super hilfreich. Das klingt auch alles ganz plausibel und hat mich ein bisschen überzeugt, trotz meiner anfänglichen Zweifel. Wie geht's denn jetzt weiter, wenn ich etwa Bitcoin kaufen will? Geht das so ganz einfach?
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, um in Bitcoin und andere Kryptowährungen zu investieren. Zum Beispiel über eine Kryptobörse. Das ist ähnlich wie ein normales Depot zu eröffnen. Man verifiziert sich und dann kauft man seine ersten Kryptoassets und die kann man auch dort lagern und verwahren. Ganz wichtig, passwortsicher aufbewahren. Denn wenn weg, ist weg.
Gone forever!
Da es eben keine zentrale Instanz gibt, die sich darum kümmern könnte.
Ich dachte, lieber bei einer Hausbank. Nein. Einen Sparplan, den kann man auch einrichten, wenn man möchte. Mirko hat uns das mal etwas genauer erklärt und auch andere Möglichkeiten aufgezeigt, wie man in Kryptos investieren kann.
Das ist das Direktinvestment, das nenne ich jetzt immer physisch. Ja, das sind natürlich digitale Werte, aber man kauft halt quasi die echten Kryptos. Der Vorteil hier, wenn man das über eine Kryptobörse macht, ist, man kann auch in die Eigenverwahrung gehen. Man kann eine eigene Wallet einrichten, eine Hardware-Wallet, das ist sowas wie so ein USB-Stick. Da kann man das dann hinschicken. Das ist dann im Prinzip wirklich wie Bargeld. Ich habe das jederzeit frei verfügbar und niemand kann daran, außer mir, der den Schlüssel entsprechend hat. Ist auf technischer Ebene vielleicht schon kompliziert, eher auch für fortgeschrittene Investoren geeignet.
Da stellt sich natürlich die Frage, was wäre eine einfachere Möglichkeit?
Ein einfacherer Schritt wäre, die Kryptoassets auch einfach auf der Börse zu lassen. Ein anderer Weg, der ist wahrscheinlich für die klassischen Investoren ein bisschen angenehmer. Viele haben vielleicht natürlich dann auch schon entsprechend ein Depot. Man kann ETPs oder Finanzprodukte kaufen. Das sind einfach Assets, die dann den Wert abbilden vom Bitcoin. Manche sind auch so strukturiert, dass sie auf einem Index basiert quasi in die Top 10, Top 20 Kryptoassets automatisch investieren und irgendwie so ein bisschen nachsteuern.
Ein ETP ist übrigens ein Exchange Traded Product. Streng genommen ist das die Oberkategorie für börsengehandelte Indexprodukte, also zum Beispiel auch für ETFs. Oft werden aber Produkte, die keine ETFs, aber eben börsengehandelte Indexprodukte sind, als ETPs bezeichnet.
Aha, super. Wenn ihr übrigens noch mehr zu dem Thema erfahren wollt, dann klickt mal auf den Link, den wir euch in die Shownotes gepackt haben. In einem Beitrag auf Das Investment wird euch erklärt, was es mit ETPs für Kryptowährungen auf sich hat und wo die Unterschiede zwischen ETFs, ETCs und ETNs liegen.
Das sind Möglichkeiten. Hier muss man aber auf jeden Fall steuerlich ein bisschen auch drauf achten, weil Kryptoassets allgemein immer noch unter private Veräußerungsgeschäfte fallen.
Private Veräußerungsgeschäfte. Und wieder einen neuen Begriff gelernt.
Kurz Internetrecherche. Bezogen auf Kryptowährung bedeutet das, dass die Gewinne aus zum Beispiel Bitcoin und Ethereum steuerpflichtig sein können, wenn die Kryptowährung innerhalb eines Jahres gekauft und wieder verkauft werden.
Ah, ein steuerliches Ereignis tritt ein. Also bitte auch daran denken.
Was wir jetzt schon ein paar Mal gehört haben, ist die Einschätzung, dass die ganz wilden Anfangsjahre von Kryptowährung vorbei sind und man durchaus sagen kann, dass besonders Bitcoin und Ethereum mittlerweile eine etablierte und anerkannte Assetklasse geworden sind. Barbara Schlüter, Mirko und Miss Krypto haben uns verraten, was es braucht, damit sich Kryptowährungen in Zukunft noch stärker etablieren.
Kryptowährungen haben jetzt eine 15-jährige Historie, eine sehr dynamische Historie. Sie haben sich entwickelt von einer technischen Nischeninnovation abseits vom traditionellen Finanzsystem hin zu einer global anerkannten, aber weiterhin kontroversen Assetklasse. In den letzten Jahren haben wir wieder viele negative Schlagzeilen auch gelesen zum Kryptomarkt, gerade im Kryptowinter. Der war zum Beispiel geprägt von einigen prominenten Kryptopleiten. Und wir müssen uns natürlich immer wieder fragen, wie konnte es zu diesen Skandalen kommen? Wie kann der Investorenschutz verbessert werden? Aus meiner Perspektive sind hier zwei Themen ganz essentiell. Zum einen ist es das Thema Regulierung und zum anderen das Thema, ein besseres Investorenverständnis zu Kryptowährungen zu stärken.
Aktuell, das Internet ist ein Kommunikationsprotokoll. Wir können alle schnell miteinander kommunizieren, aber echte Wertigkeit ist nicht vorhanden, weil es unendlich Kopien gibt. Und das ist durch Blockchain und Krypto eben möglich, dass wir das jetzt nicht mehr haben.
Das macht einfach auch was mit dem Anleger, dass man sich Communities bilden, Nutzer bilden, Netzwerke bilden. Das sind eine Art Social-Netzwerke, die entstehen. Und ich bin aber als Anleger irgendwie dabei und nutze auch das Netzwerk. Das ist einfach für mich einfach eine neue Ära der Anlageklasse. Und insofern lohnt es sich, sich noch tiefer mit Kryptowährungen in der Zukunft auseinanderzusetzen.
Ja, super, war eine Menge dabei. Birte, lass uns doch mal für unsere ZuhörerInnen zusammenfassen. Was waren heute die wichtigsten Learnings und Takeaways?
Porsche Panamera, der Hammer! 15.000 Euro im Monat!
Die vielen Vorteile der Blockchain-Technologie allgemein, auch unabhängig von Kryptowährungen.
Ja, und wenn man Kryptos möchte, wird für Einsteiger empfohlen, vielleicht so bis maximal 10% Bitcoins im Portfolio zu verwenden.
Vorsicht vor Meme-Coins!
Und Kryptos haben sich von einer Nischeninnovation zu einer global anerkannten, aber durchaus weiterhin kontrovers diskutierten Assetklasse entwickelt. Und Birte, weißt du, was mir gerade auffällt?
Nein, was denn, Martin?
Ja, also, dass wir schon 6 Etappen unserer Expedition geschafft haben und das ohne Pannen und böse Überraschungen.
Stimmt. Was steht denn auf unserer Reiseroute als nächstes auf dem Programm? Was ist die nächste Etappe?
Ja, in der nächsten Etappe widmen wir uns einer oft gehörten Börsenweisheit. Kaufen und liegen lassen.
Jawohl, ja! Geil, Mann! Geil, 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 geil! Das ist das Beste, was du machen kannst.
Ja, und die berechtigte Frage ist ja, ist das wirklich der beste Weg, mit seinem Depot umzugehen? Ja, und in der nächsten Folge erklären wir dann mal, warum eine regelmäßige Depotpflege sinnvoll ist und wie man dabei am besten vorgeht. Mit so Sachen wie Überprüfung der Allokation oder Rebalancing. Wir zeigen, wie man mit wenig Aufwand sein Depot optimieren kann. Und wem das alles zu komplex ist, wir stellen auch die Vorteile einer Vermögensverwaltung vor. Und hoffentlich auch die Nachteile.
Dafür sprechen wir unter anderem mit Luca Rolle, einem der größten Finfluencer im Dachraum. Den kennt ihr bestimmt von Instagram oder YouTube.
Und wir sprechen mit Helmut Jonen. Er war früher Vermögensverwalter und hat vor 10 Jahren seinen Job gekündigt. Seitdem lebt er von den Dividenden seiner Anlagen.
Okay, Martin, dann bis nächste Woche.
Dann bis nächste Woche. Ciao.
Expedition Investment ist ein Original Mint Podcast. Alle Themen, Produkte und Gesprächsinhalte wurden von der Redaktion und den Gästen ausgewählt. Die Sponsoren hatten darauf keinen Einfluss. Hosts: Birte Penzorn und Martin Vornweg-Brückner. Redaktion: David Siems. Schnitt, Produktion, Sound: Yannick Fleming und Yoshimi Saravia. Jetzt Expedition Investment in eurem persönlichen Podcast-Player abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Und folgt uns doch auch gerne auf TikTok oder Instagram. Aber lieber TikTok.